Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch Annette Friedrich, die Stimme der Vernunft und Medizinpädagogin und Altenpflegerin.
Ja, und auf der anderen Seite sitzt die Stimme des Bauches, Liane Fischer, auch Medizinpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin, ehemalige.
Soll man bei dir auch ehemalige Altenpflegerin dazu sagen?
Naja, ich glaube, es ist logisch, dass wir beide den Beruf nicht mehr ausüben, sondern Medizinpädagoginnen sind. Liane, heute geht es um ein Fachgebiet, das eigentlich dein Fachgebiet ist.
Medienkompetenz oder wie?
Nein, denk nochmal an deine alte Zeit, an den alten Beruf zurück, also an den ersten, was da schon deine Fachexpertise darstellte.
Praxisanleiter.
Ja, hast du da noch andere Fachexpertisen eventuell, außer die Praxisanleitung?
Du meinst wahrscheinlich das Fachgebiet, in dem ich jahrelang gearbeitet habe.
Zum Beispiel, genau.
Die Neurologie.
Ganz genau. Heute dreht es sich um ein neurologisches Krankheitsbild. Eins, das sehr, sehr häufig vorkommt und das einen Schwerpunkt der praktischen Ausbildung darstellt, sowie auch der theoretischen Ausbildung. Hast du da auch schon eine Idee?
Na, kann ja nur Apoplex Schlaganfall zu deutsch sein, weil das auch immer gerne in Abschlussprüfungen rangenommen wird. Und weil ich lange in der neurologischen Frühreha hauptsächlich nur mit Schlaganfallpatienten gearbeitet habe.
Ganz genau. So sieht's aus. Wir sprechen heute über den Schlaganfall, aber bevor wir das tun, könntest du ja mal die neurologischen Fachbereiche ein bisschen erläutern und vielleicht auch den ZuhörerInnen erklären oder ja mitteilen, warum deine Leidenschaft dort verortet ist.
Ach, das war mehr oder weniger eigentlich Zufall. Ich habe in der Lehre selber nie in der Neurologie gearbeitet, sondern immer in verschiedenen anderen Stationen. Hatte da auch gar keinen richtigen Favorite, zumal man damals gar nicht sich aussuchen konnte, wo man hingeht. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen. 2002 war ja noch so Nullrunde Gesundheitsthemen. Alle Kreiskrankenhäuser waren ja eigentlich öffentlicher Dienst und man hat dann keine Stelle bekommen, weil alle privatisiert wurde und hat massiv viele Bewerbungen geschrieben und dann bin ich irgendwie durch Zufall dann doch sehr weit weg an den Tegernsee. Also ich war dann 3 Jahre in Bayern, als junge Frau so weit weggezogen und war da auch schon in der Reha-Klinik, aber in der Orthopädie und Sport-Reha-Klinik und dann so als frisch Ausgelernte erstmal auch teilweise langweilig, teilweise überfordert, weil man doch jetzt erstmal alleine arbeiten musste und sogar alleine im Speeddienst oder so, weil die ja alle relativ selbstständig waren nach ihren Sportverletzungen oder orthopädischen Operationen. Und da ich ja auch in Praxisanleitung gemacht, dann habe ich mich ziemlich schnell gedacht, so, das war jetzt noch nicht die Pflege, die mir so vorgestellt habe. Man macht ja gar nicht viel an Pflege. Und dann hieß es, dass auch der Klinikkomplex wieder in Berlin auch eine neue Klinik aufmacht. Und dann konnte ich durch das Unternehmen auch wieder zurückziehen. Dann haben wir eine Klinik nagelneu mit aufgemacht. War auch super spannend. Also Schränke einräumen, Bauarbeiten beaufsichtigen und überhaupt planen, wie die ersten Patienten aufgenommen werden. Und haben auch Testdurchläufe gemacht, wie lange das zur Therapie und zum Speisesaal dauert. Super spannend. Ich glaube, soweit erlebt man auch noch immer im Leben, dass man eine richtige Klinik mit komplett nagelneu aufmacht mit und an was man da alle denken muss. Da habe ich mit Absicht gesagt, ich will nicht wieder, die hatte ja eine Kardiologie, Orthopädie und eine neurologische Abteilung. Ich will nicht wieder in die Ortho oder Kardio, ich möchte in die Neurologie. Und dann wurde zur Leidenschaft, weil man da Pflege pur hat. Neurologie an sich ist ja auch ein Fachgebiet, was sehr, also nicht trennbar mit der Psychiatrie eigentlich ist, finde ich. Also es ist auch immer sehr eng, heißt die neurologischen Fachärzte müssen auch immer ein Jahr in der Psychiatrie Einsatz machen und die Ärzte, die Psychiatrie wählen als Fachdisziplin, müssen auch immer ein Jahr in der Neurologie ihre Assistenzarztzeit machen. Warum? Weil bildet ja Gehirn ist und Gehirnerkrankungen und das eine, die Neurologie, sagt man immer, sind mehr die körperlichen Auswirkungen der Gehirnerkrankungen und die Psychiatrie sind mehr so die seelischen oder psychischen Erkrankungen des Gehirns. Um es mal ein bisschen einzuteilen, obwohl man es auch nicht ganz so voneinander trennen kann, weil natürlich hat ein Schlaganfallpatient auch jede Menge kognitive Beeinträchtigungen, je nachdem wie groß der Schlaganfall ist. Und da sind wir ja dann auch schon mitten im Krankheitsbild, bevor ich ins Palabern komme. Aber Warum ich das Fachgebiet dann irgendwann toll fand, ist halt, weil man die eigene Pflege komplett rings um den Menschen ist und man auch sieht, dass es Besserungen gibt in der aktivierenden Pflege und dass die Patienten selbstständiger werden durch die eigene Pflege. Und das war in der Reha-Klinik ja auch noch bewusster, weil man das danach weisen muss, dass die besser werden, sonst kriegen sie halt auch keine Verlängerung. Die lagen mitunter schon immer mindestens 6 Wochen, also im Durchschnitt meistens sogar noch mit einer Verlängerung 3 Monate, und man hat dann auch immer schon wirklich Therapiefortschritte gesehen.
Okay, ja, sehr schön. Also ich habe ja auch einen Teil in der Neurologie verbracht und kann das ja teilen mit dir, dass Psychiatrie und Neurologie schon sehr nahe beieinander liegen. Möchtest du verraten, welches Krankenhaus das war oder eher nicht?
Nö, also wer jetzt recherchieren würde, könnte das wahrscheinlich irgendwie in meiner Vita nachlesen, aber das hat ja auch, glaube ich, tut ja nichts zur Sache, welche Klinik das war.
Ja, okay.
Oder hat ja auch nichts mit der Leidenschaft für die Fachrichtung zu
Das
tun.
stimmt, da hast du recht. Okay, dann starten wir auch gerne schon. Ich habe nämlich zwei Fallbeispiele mitgebracht oder zwei Situationen, wo es um Schlaganfall geht. Einmal eine männliche Darstellung, einmal eine weibliche Darstellung. Ich würde, beide sind aus dem Thieme-Heft, also sie sind nicht von uns geschrieben, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ich würde mit dem Herrn Koch starten. Herr Koch ist 73 Jahre alt und gelernter Schreiner. Er liebte seinen Beruf und werkelte schon immer gerne an Haus und Garten. Anfallende Handwerkerarbeiten erlegte er meist selbst. Gemeinsam mit seiner Frau verbrachte er viele Stunden draußen. Als Hobbygärtner hatten sie mehrere Sträuche, Obstbäume und Gemüsebeete für den Eigenbedarf angelegt. Vor 5 Jahren verstarb dann plötzlich seine Frau. Das war ein richtiger Schock für die ganze Familie. Das Haus war so leer und viel zu groß für ihn allein. Daraufhin zog der älteste Sohn von Herrn Koch gemeinsam mit seiner Frau und dem Enkel zu ihm. Herr Koch war sehr froh darüber und freute sich sehr, so viel Zeit mit seinem Enkel verbringen zu können. Herr Koch versorgte sich weiterhin selbst, nur beim Einkauf unterstützte ihn seine Schwiegertochter. Abends saßen sie immer gemeinsam am Tisch und aßen. Vor 3 Wochen hörte die Schwiegertochter von Herrn Koch morgens ein lautes Klopfen. Sofort ging sie zu ihrem Schwiegervater. Er lag vor dem Bett und konnte sich nicht mehr selbstständig aufstehen. Seine Sprache war verwaschen und undeutlich. Der sofort hinzugerufene Notarzt brachte Herrn Koch dann mit Verdacht auf einen Apoplex ins nächste Krankenhaus. Dort wurde eine umfangreiche Diagnostik durchgeführt, die den Anfangsverdacht bestätigte. Apoplex aufgrund einer Ischämie. Herr Koch zeigte seine deutliche Hemiparese im rechten Bein und Arm sowie eine Faszialparese und Aphasie. Sofort wurde mit der Lysetherapie begonnen. Nach einer Woche Akutklinik wurde Herr Koch in die Reha-Klinik verlegt. Dort wurde das intensive Training fortgesetzt und weitere Therapien ergänzt. Im Verlauf wurde deutlich, dass Herr Koch zu Hause nicht mehr allein zurechtkommen wird. Er konnte bei allen Tätigkeiten gut mithelfen, benötigte jedoch Unterstützung bei der Mobilisation in den Stuhl, in den Sessel und auch bei der Körperpflege. Das Essen konnte er mit der linken Hand selbstständig zu sich nehmen. Es musste ihm allerdings klein geschnitten und angerichtet werden. Getränke und Suppen wurden anfangs angedickt, da sich Herr Koch sonst oft verschluckte. Über die Wochen erholte sich Herr Koch zunehmend, so dass er bald entlassen werden sollte. Die Familie beschloss, die weitere Pflege zu Hause zu übernehmen. Mit Unterstützung des Sozialdienstes organisierte die Familie ein Pflegebett, verschiedenste Hilfsmittel zur Körperpflege, einen passenden Rollstuhl. Eine Erleichterung für die Kinder war, dass Herr Koch sowohl den Harnabgang als auch die Stuhlausscheidung kontrollieren konnte. Die Schwiegertochter beantragte bei der Pflegeversicherung einen Pflegegrad für Herrn Koch und eine Wohnraumberatung. Zudem nahm sie Kontakt mit einem ambulanten Pflegedienst vor Ort auf. Der Pflegedienst berät zu einem besseren Umgang mit Pflegebedürftigen und berät zum BOBAT-Konzept. Dieser Fall ist nicht von uns geschrieben, ist aus dem Georg Thieme Verlag, ist dem iCare-Buch 2020. Ja.
Ja, Herr Koch, ein spannendes Fallbeispiel, übrigens auch öfters schon im Unterricht benutzt. Ich glaube, es wird beide Fälle, wenn die von Thieme sind, werden bestimmt von vielen Lehrern auch im Unterricht benutzt. Sehr lang auf alle Fälle und boah, da kann ich mir ja gar nicht alles merken, aber wir sagen ja mal so, der erste Eindruck, natürlich hier ein komplexes Fallbeispiel von Akut zu Reha-Klinik, da habe ich mich ja gleich angesprochen gefühlt. Bei uns in der Reha-Klinik hatten wir auch immer speziell dann noch sogar eine Forschungsabteilung, die in der Rehabilitationsmedizin geforscht hat und auch Geräte erforscht hat, die helfen konnten und so. Und dann habe ich mich gleich in so alte Zeiten, klingt, als ob man uralt ist, oder wenn man so sagt, boah, ich bin gar nicht, also, so lange ist doch nicht her. Obwohl der jetzt auch schon 7 Jahre sind, die ich nicht mehr am Bett arbeite. Hat doch schon ein Stück. Aber als ob es gestern war. Und tausend verschiedene Fachbegriffe. Oh Gott.
Genau, es sind ein paar Fachbegriffe, die wir erklären
Genau.
müssen. Und du könntest
Genau.
ja noch mal ganz kurz, weil du hast ja definitiv sehr viel länger auf der Neuro gearbeitet als ich. Ist der denn so ein bisschen realistisch dargestellt, der Fall?
Ja, also der ist schon sehr realistisch. Gerade auch von der Reha-Klinik wird ja immer mit der Familie und Ähnlichem zusammengearbeitet und auch zu gucken mit dem Sozialdienst und der Wohnraumberatung und Ähnlichem. Also der ist schon sehr realistisch. Der ist sehr komplex, weil er ja halt dann den kompletten Krankheitsverlauf darstellt, was ja auch für den Unterricht zum Beispiel immer ziemlich gut ist, um halt auch diese Übergänge von der Akutklinik in eine Reha-Klinik und von der Reha-Klinik und dann so. Heißt ja noch nicht, dass der dann danach selbstständig ist. Und die verschiedenen Pflegesettings besser beizubringen und auch, dass ein Schlaganfallpatient meistens automatisch minderten Grad eigentlich kriegen muss, weil die ja hochgradig beeinträchtigt sind durch Lähmungserscheinungen oder kognitive Beeinträchtigungen und so.
Ja,
Ja.
genau. Also wenn ich jetzt, bevor wir nochmal die Fachbegriffe erklären, ich muss schon mal sagen, dass ich finde, dass die Frau des Mannes, also die Schwiegertochter, die hat schon mal richtig gut Ahnung, die hat schon mal richtig gute Dinge in die Wege geleitet. Aber wir kommen erstmal zu den Fachbegriffen. Und zwar ein
Genau.
Fachbegriff, den ich hier sehe, es ist Ischämie.
Ischämie. Ja,
Ja.
eigentlich sagt er nur Mangeldurchblutung. Man kann auch eine Ischämie an anderen Körperteilen haben. Wenn deine Hände im Winter kalt sind und blau sind, sind die auch ischämisch, also nicht mehr richtig durchblutet durch die Kälte. Das andere sagt der Fachbegriff nicht, aber man sagt ja, der Schlaganfall wird grob in zwei Arten unterschieden. Einmal in dem ischämischen Apoplex und in dem hämorrhagischen Apoplex. Hämorrhagisch heißt ja dann Blut, also irgendwie durch eine Blutung, weil Häma ja Blut bedeutet. Meistens kann das durch ein Aneurysma oder ein Trauma, also ein Unfall oder Ähnliches verursacht werden, dass auch mehrere kleine Mikroblutungen oder große Blutungen entstehen. Ich nenne dann immer Michael Schumacher, dass der einen hämorrhagischen Apoplex hatte durch seinen Skiunfall, dass da mehrere Blutungen im Hirn waren und der Ischämisch ist meistens entweder durch eine Thrombose, das heißt, ein kleiner Thrombus hat sich direkt in Gehirnarterien gebildet und einen Teil des Gehirns dann minder durchblutet, oder eine Embolie, das heißt, die Thrombose ist meistens in der Regel durch Unregelmäßigkeiten des Herzens im Herzen entstanden und dann hochgewandert über die Halsschlagarterie und verstopft einen großen Teil des Gehirns und ist damit unter sogar ziemlich wahrscheinlich tödlich, weil die Embolie-Schlaganfälle ja mal größere Teile verstopfen, weil eine Embolie auf dem Weg sich auch wie so ein Schneeball noch größer sammeln kann und dann ja ein großes Gefäß verstopfen, sodass die ischämischen Apoplexe durch eine Embolie immer meistens tödlich verlaufen. Hat auch
Okay.
durch eine Lungenembolie, also ein Embolus, der dann von der Lunge losgelöst nach oben wandert ins Gehirn.
Ja. Und da ist ja dann das Fachwissen der Anatomie halt einfach auch wichtig, dass wir das nachvollziehen können als Pflegekräfte, ne? Okay,
Genau.
dann haben wir das nächste Fachwort Hemiparese.
Halbseitenlähmung. Ja, also in der Regel Arm und Bein sind dann betroffen.
Dann haben wir hier so ein ganz schwieriges Wort, Faszialparese. Da ist auch das
Oder
Wort Parese wieder drin.
Faciales Parese ist der faciales Nerv, der Gesichtsnerv, der vom Gehirn auch abgeht. Das heißt, im Gesicht ist auch eine Lähmung passiert und man sieht in der Regel, dass die Gesichtshälfte, die betroffen ist, die Backe oder Wange runterhängt und der Mundwinkel so nach unten hängt und man nur noch auf einer Seite grinsen kann und die andere Seite immer weiter, der Mundwinkel trotzdem weiter runterhängt.
Okay. Und Aphasie?
Aphasie ist die Sprachstörung, kann eine Wortlautstörung sein oder eine Sprachstörung vom Verständnis oder ähnliche. Da gibt es verschiedene Arten dann auch noch. Das ist jetzt hier nur der allgemeine Begriff grundsätzlich für Sprachstörungen.
Und ich glaube, der letzte Fachbegriff, den ich jetzt heraus ermitteln konnte, war die Lysetherapie.
Lysetherapie, ja. Also Lyse bedeutet auflösen sozusagen. Ist eine Therapieform, um einen Thrombus aufzulösen oder einen Embolus. Wir haben ja jetzt schon, dass er einen ischämischen Apoplex hat. Also würde man dann ja probieren, diesen aufzulösen, um die Minderdurchblutung im Gehirn aufzuhalten und dass gar keine Schädigung entsteht. Da hat man meistens 6 Stunden Zeit für. Das kein großes Zeitfenster ist von, ich vermute, dass jemand Schlaganfall hat, ich rufe den Notarzt, bis der ist im Krankenhaus, hat ein CT bekommen und man kann sehen, ob es eine Blutung oder ein Thrombus oder Embolus ist. Und dann wird ja erst die Lyse angeschlossen. Das sind mitunter laut Statistiken meistens bis zu 3 Stunden. gibt hier spezielles Druckkrankenhauswagen, gerade in Berlin. Das ist ein Rettungswagen, wo halt auch ein CT und eine Lysetherapie direkt im Rettungswagen gegeben werden kann, dass nicht so viel Zeit vergeht, weil je länger dann diese Mangeldurchblutung ist, je größer ist der Schaden und die Gewebe ist dann abgestorben und dann ist es nicht wieder reparierbar. Also
Okay,
Lysetherapie ist
ja.
das Auflösen mit Medikamenten, also Heparin, Blutverdünnern, hochgradiges Heparin wird gegeben Perfusor auf einer Intensivstation, um den Thrombus aufzulösen, zum
Okay,
Beispiel.
okay. Also auf jeden Fall gut, dass man jetzt schon mal Ansätze hat, um dieses Krankheitsbild zu behandeln und eventuell eben auch dafür zu sorgen, dass es vielleicht wieder, dass der Patient wieder so annähernd gesund nach Hause kann, was ja hier auch der Fall ist.
Genau.
Wenn wir jetzt in unsere Analyse gehen, das heißt in den Kompetenzbereich 1, dann sind wir ja bei den Pflegediagnosen und fällt dir bei ihm eine Pflegediagnose ein? Also sofort?
Oh, es kommt darauf an, in welchem Stadium wir uns ihn jetzt angucken. Ob wir ihn jetzt angucken, akut eingeliefert oder dann halt zum Ende des Fallbeispiels. Je nachdem ist es unterschiedlich, aber natürlich hat er eine Aphasie, die ja auch sehr vorrangig ist, zumindest bestimmt auch für ihn, um sich zu verständigen, sodass hier die Sprachbarriere ja vielleicht vorhanden ist und somit eine Kommunikationsgrundlage mit ihm geschaffen werden muss. Und ist ja dann auch nicht ganz klar, wie adäquat er dann auf Kommunikation versteht. Hat ein Selbstversorgungsdefizit beim Essen, er hat ein Selbstversorgungsdefizit bei der Körperpflege und bei der Mobilisation, hat durch die Hemiparese doch auch eine Sturzgefahr. Also das ist ja immer das Gute oder so bei Schlaganfallpatienten, warum diese Fallbeispiele oft in Prüfungen genommen werden, weil wir zahlreiche Pflegeprobleme haben. Und eigentlich so ich jetzt alles aufzählen könnte, wie auch bei Lähmungen haben wir eine Kontrakturgefahr, bei Lähmungen haben wir eine Dekubitusgefahr, weil sie die Schmerzen nicht spüren und sich auch dann nicht meistens nicht gut selber umlagern können. Wir also die Dekubitusprophylaxe machen müssen. Durch die Lähmung ist auch die Hälfte vom Brustkorb mitgelähmt und das Zwerchfell vielleicht mitunter gelähmt, sodass wir auch immer eine Pneumonieprophylaxe machen müssen für eine bessere Lungenbelüftung, weil ja halt, wie gesagt, auf der einen Körperhälfte die Atemhilfsmuskulatur nicht richtig funktioniert. Also hier kann ich eigentlich all mein pflegerisches Fachwissen runterrattern.
Ja, das stimmt. Ja, das eine ergibt das andere tatsächlich, ne? Genau, deshalb sind die so gerne und gerne genommen und beliebt. Okay. Würdest du dich, nehmen wir mal an, wir sind jetzt beim Ende, er geht nach Hause und also sozusagen der letzte Absatz. Was glaubst du, worauf würde sich die Pflege, der Pflegedienst oder worauf sollte sich die Tochter fokussieren, die Schwiegertochter?
Also er hat ja jetzt wohl auch wieder gelernt, Harnabgang und Stuhlausscheidung kontrollieren zu können. Also wäre hier ein hoher Fokus auf die gute Mobilisation, also die Sturzprophylaxe, dass entsprechend der Wohnraum angepasst wird. Hier gibt es ja dann auch eine Beratung und dass auch die richtigen Hilfsmittel da sind, so wie dass die Tochter auch vernünftig oder Schwiegertochter oder wer auch immer ihn mitpflegt, weil selbst wenn dreimal pro Tag ein Pflegedienst kommt, kommen die ja nicht ausgerechnet dann, wenn er auf Toilette muss. Also muss ja dann wahrscheinlich irgendwer von denen den Transfer machen. Die brauchen auf alle Fälle einen guten Kurs auch zu Kinästhetik, was wir ja auch schon mal hatten, also zum rückengerechten Transfer und zu Techniken davon, sodass hier die Mobilisation und die Sturzprophylaxe für mich, glaube ich, vorrangig in der Pflege für alle Beteiligten wäre, sodass die Angehörigen sicherer sind und er auch sicherer ist und vielleicht auch noch mal ein Stück mehr den Transfer selber lernen kann.
Ja, Kinästhetik hatten wir in der vorangegangenen Folge. Da hatte Simone ja auch gesagt, es macht auch Sinn, zu Pflegende, also die Pflegebedürftigen auch mitzuschulen. Und es würde ja hier vielleicht auch Sinn machen, sofern er das noch umsetzen kann. Dann kann er ja auf der 4 selbstständiger werden. Okay, jetzt kommt ja auch schon der Pflegedienst und soll beraten. Und du hast ja eigentlich auch schon rübergeleitet in die Beratung, was soll gemacht werden. Fallen dir sonst noch andere Kommunikationshilfsmittel ein? Oder auch, was könnte man noch beraten?
Na, hier steht ja zum einen, dass sie zum Wobat-Konzept beraten. Ist ja auch noch ein Fachbegriff, den wir gar nicht erklärt haben. Und dazu könnte ich ja auch ein bisschen was einfach mal vom Stapel lassen. Also das Wobat-Konzept an sich ist ja mal, kommt ursprünglich aus der Physiotherapie und wurde auch entwickelt, speziell für neurologische Erkrankungen. Das Ziel des Wobat-Konzepts ist hier die Aktivierung und eine Normalisierung des Muskeltonus ist, also dass die Muskeln gezielt wieder trainiert werden und sich auch ausgleichen, weil meistens nach so einer Lähmung auf der gesünderen Körperhälfte, die noch funktioniert, eine Überanstrengung der Muskulatur passiert und die sich verspannt und überbeansprucht wird durch unnormalere Bewegungen, muss man erstmal wieder normalisieren und richtig trainieren. Was auch die Verbesserung der Haltung, dass man nicht immer so zur Seite kippt zum Beispiel und mehr wieder die Körpermitte findet. Und auch eine Verbesserung der Körperwahrnehmung, weil man soll ja auch die gelähmte Seite wieder mit wahrnehmen, die mit in den Ablauf integrieren, auch die gelähmte Hand selber mal führen als Patient und die auch selber benutzen und auch selber mitführen. Also man trainiert auch Bewegungsabläufe im Alltag. Da könnte aber auch eher vom Pflegedienst auch beraten werden, ob ein Physio- und Ergotherapeut nochmal mehrfach die Woche nach Hause kommen. Patienten sind selten austherapiert. Man kann ja sogar nach 2, 3 Jahren nochmal eine Reha beantragen, wenn man nachweisen kann, dass zu Hause schon eine Verbesserung war durch fortführende Therapie, sodass man dann auch nochmal länger in der Reha-Klinik sein kann, um nochmal einen höheren Effekt zu haben für eine Verbesserung. Und natürlich hat das Bobat-Konzept zahlreiche verschiedene Varianten, die man benutzen kann, von wirklich der Übung mit der Haltungskontrolle, wie so die Bewegungsabläufe anbahnen, auch das An- und Ausziehen vom Körperoberteil, also vom T-Shirt zum Beispiel, dass der Patient das üben kann, das selber zu machen. Beim Anziehen zum Beispiel immer erst über den kranken Arm und beim Ausziehen andersrum immer erst über den gesunden und dann zuletzt den kranken Arm ausziehen oder positionieren im Bett, Bobat-Lagerung oder die Raumgestaltung nach Bobat, nämlich sämtliche Gegenstände eher auf die gelähmte Seite zu packen, dass er immer rübergreifen muss, um die Seite dann auch bewusster, die nicht mehr funktioniert, bewusster wahrzunehmen und die auch mitzutrainieren. Man neigt ja sonst dazu, alles auf die gesunde Seite zu stellen, das wäre in dem Fall verkehrt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Man muss doch, kann auch das ein bisschen, also ich sage jetzt mal, dekorieren anders, das Zimmer, sodass man das alles ein bisschen anders hinstellt, ne?
Genau, also alles auf die gelähmte Seite stellt, weil man dann ja richtig rübergreifen muss und sich auch drehen muss, um dann wirklich die gelähmte Seite auch mit wahrzunehmen und dann auch erst an die Gegenstände rankommt oder auch an der Seite die Uhr oder die Bilder aufzuhängen oder so. Und ja, dazu kann man ganz intensiv natürlich auch die Angehörigen beraten zu dem Konzept und auch helfen, da irgendwie was umzustellen oder ihnen die Lagerung nach Bobat zeigen, so wie die Körperwahrnehmungsübungen nach Bobat zeigen oder die Bewegungsabläufe nach Bobat zeigen. Man könnte natürlich auch zu besseren Transfertechniken beraten. Das hatte ich ja schon. Also ist so eine Mischung aus Beraten, Anleiten und Schulen, weil ein richtiges Beratungsgespräch wäre ja eher nur Theorie. Also wofür ist Bobat und warum wäre das gut, darüber was zu wissen? Und eine Anleitung wäre ja dann, dass man es vormacht und der Angehörige das danach macht, zum Beispiel die Bobat-Lagerung. Eine Schulung ist dann schon eher auch gezielte tiefe Theoriewissen zum Beispiel zum Apoplex und dessen Spätfolgen, dass da bestimmte Dinge auch wichtig sind, um zum Beispiel Kontrakturen zu vermeiden. Also das wäre hier jetzt eine bunte Mischung von notwendigen Fachwissen.
Okay. Und ich glaube, das wird den Angehörigen auch helfen, weil ich vermute, dieses Wissen über Bobat, das ist ja schon Expertenwissen, das genau. Werden die wenigsten haben. Und wenn jetzt Angehörige uns hören und mal überlegen, wo steht denn eigentlich der Nachttisch von meinem Vater oder meiner Mutter, die einen Schlaganfall hat, die wird wahrscheinlich auf der Seite stehen, wo der Arm beweglich ist, aber er gehört eigentlich auf die andere Seite. Also genau. Da auch nochmal ran und gerne sich eben auch beraten lassen. Sehr schön, okay. Interdisziplinäres Team.
Viele. Schon Logopädie. Ja, ne? Ja, also in der Reha-Klinik haben wir grundsätzlich alle Therapieberufe und wir haben ja den Sozialarbeiter im Fall selbst schon genannt. Und die Logopädie brauchen wir ja für Schlucktraining und Sprachtraining. Die wird auch schon massiv in der Reha-Klinik stattgefunden haben. In der Regel einmal pro Tag zu irgendwelchen Mahlzeiten, Frühstück oder Mittag, werden die dann oder üben die dann mit dem Patienten. Spezielles Schlucktraining und Sprachtraining. Dann haben wir die Ergotherapeuten, die ja wirklich auch Ablauftraining machen zum selber waschen und selber anziehen. Und die Physiotherapeuten, die dann Haltungskontrolle, Rumpfkontrolle, gerade sitzen und auch vielleicht Transferübungen machen. Und das müsste man halt nach der Entlassung auch weiterführen, dass alle diese drei Berufsgruppen vielleicht einmal die Woche kommen. nach Hause.
Und das geht so einfach?
Klar, kann man auf Rezept sich vom jeweiligen Neurologen oder Hausarzt verschreiben lassen. Und auch hier, wie in der Reha-Klinik, muss dann halt immer eine Verbesserung nachgewiesen werden. Und in der Regel nimmt man dafür den Warteindex. Den kennt man auch aus normalen Kliniken in der Aufnahme, wo man dann halt die Mobilität, den Selbstständigkeitsgrad des Patienten ankreuzen, messen kann, mit Zahlen belegen kann. Und der müsste sich halt immer verbessern, damit man dann auch nachweisen kann, dass man die Therapie was bringt, sozusagen.
Okay, sehr schön, sehr schön. Der nächste Kompetenzbereich, den wir beleuchten müssen, ist ja der Kompetenzbereich 4, der des rechtlichen Bereiches.
Genau.
Mir fällt da jetzt gleich so ein bisschen der SGB-Bereich auf, nämlich der Beratungsbereich und der Bereich der Reha oder auch der Hilfsmittelbeschaffung oder auch des Wohnungsumbaus, was ja angesprochen worden ist.
Genau, das Sozialgesetzbuch hat hier zahlreiche Vertretungen, auch natürlich sicherlich auch Betreuung, Betreuungsrecht. Ist der kognitiv in der Lage, selber irgendwie für sich zu entscheiden oder hätte da irgendwer eine Betreuung kriegen müssen für ihn, sowie aber auch Behindertengrad. Aber auch ganz oft steht da jetzt da auch in dem Fall, glaube ich, im vorletzten Satz irgendwie der Pflegegrad oder die Pflegebedürftigkeit, die ja dann im SGB 11 verortet ist, wo dann über den medizinischen Dienst ja auch das erste Mal überhaupt für ihn ein Pflegegrad bestimmt werden muss. Und die sozialrechtliche Grundlage sagt ja hier, dass das die Pflegekasse dann zu informieren ist und dort einen Antrag zu stellen ist. Und dann kommt der medizinische Dienst ja zu denen nach Hause und würde eine Einstufung machen. Und da geht es ja nach unterschiedlicher Gewichtung. Zum Beispiel nach der Mobilität, die bei ihm eingeschränkt ist, nach Kognition und Kommunikation, die ist auch bei ihm eingeschränkt, nach Verhalten und psychischen Problemen. Es gibt der Fall jetzt nicht ganz her, aber ich denke, er wird nicht ganz kognitiv adäquat sein, dadurch, dass er eine relativ große Schädigung hat, weil sonst hätte er nicht eine Aphasie und eine Lähmung. Also er hat ja relativ viele Symptome vom Schlaganfall behalten. Und dann würde ich jetzt einfach mal aufgrund der Berufserfahrung auch von einer großen Schädigung, also vom größeren Areal ausgehen, was abgestorben ist. Und dann geht das meistens auch mit einer Verhaltensänderung einher. Er hat Selbstversorgungsdefizit. Und er hat Therapieanforderungen gehabt und hat auch weiterhin Therapieanforderungen. Und wie ist seine Gestaltung im Alltag? Er ist auf den Rollstuhl angewiesen, also sozial kann er sich nicht so leicht eingliedern oder irgendwo hingehen. Somit würde der schon einen ziemlich hohen Pflegegrad kriegen. Ich würde jetzt mal schätzen, mindestens einen Vierer, wenn nicht sogar den höchsten, den Fünfer.
Ach, guck, ich hätte jetzt eher auf einen Dreier getippt oder so. Aber okay, gut, ja.
Der ist schon stark eingeschränkt, so. Also, wenn man dann überlegt, also wir könnten ja nochmal durchgehen, Mobilität ist ja stark eingeschränkt, er ist auf Hilfe angewiesen, also würde da 10 Punkte auf alle Fälle kriegen. Kommunikation und Kognition, er hat eine Aphasie und ist bestimmt kognitiv eingeschränkt, da würde er bestimmt auch 10, 15 Punkte kriegen. Verhalten, Psyche, würde ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt gibt es nicht richtig her, 4 Punkte oder so sagen. Jetzt mal mitziehen, nehmen wir. Selbstversorgung ist ja massiv eingeschränkt. Da würde ich sehr viele Punkte, glaube ich, geben. 40 oder so. Das ist ja das Maximalste, glaube ich, was man geben kann. Und ich glaube, die Selbstversorgung ist mit einer hohen Gewichtung von bis zu 40% dabei. Dann Therapieanforderungen hat er. Da würde ich auch nochmal 10 Punkte geben, weil er auch nach wie vor weiterhin Therapie braucht. Und Gestaltung des Alltags mit anderen in Kontakt treten sind bestimmt auch 10 oder 15 Punkte. Da sind wir dann ja schon bei über 50 Punkten oder mehr. So ab
Ja,
70
ja.
Punkten ist
Also wenn du das
Pflegegrad.
jetzt alles so aufzählst, macht das auch wieder mehr Sinn. Ja,
Und ab
okay.
70 Punkten ist Pflegegrad 4.
Okay. Ja, okay, spannend. Ja, also den Bereich ganz genau und den Bereich der Wohnraumanpassung, der spielt ja auch eine große
Genau.
Rolle. Da kann man ja bei der Pflegekasse anmelden, wenn man einen Pflegebedürftigkeitsgrad erkommen hat. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass man die Wohnung umgestalten muss. Zum Beispiel muss sie
Genau.
barrierefrei machen oder rollstuhlgerecht. Und da stehen einem so circa 5.000 Euro zu, um vielleicht einen Lifter zu holen oder Türschwellen rauszunehmen oder breiter zu machen und so weiter und so fort.
Genau. Man unterscheidet ja hier auch zwischen Pflegegeld, die Angehörigen kriegen, weil sie ihn pflegen, sowie Pflegesachleistungen, mit denen sie den ambulanten Pflegedienst bezahlen können. Und das ist meistens so eine Kombination jetzt hier. Wir haben einen Pflegedienst und Angehörige, die pflegen, also eine Sachgeld-Leistungskombination. Man müsste aber auch beraten zur Kurzzeitpflege, Veränderungspflege, Tagespflege zum Beispiel, ob der dahin gehen möchte und so weiter und so fort. Ja. Und Pflegehilfsmittel, die man ja auch beantragen kann, wie, ich glaube, das sind so Handschuhe, Einlagen, Desinfektionsmittel und so. Und es gibt ja bestimmte Pflegehilfsmittel, die man dann kriegt, wenn man einen Pflegegrad hat. Genau, das alles Mögliche, was mir dazu so jetzt erstmal so einfällt. Ich glaube, da haben wir ganz schön viel genannt.
Ja, ich glaube, das ist auch relativ viel. Also das unterschätzt man, das sind, also wie gesagt, das unterschätzt man ganz häufig, dass bei multimorbiden und oder schweren Pflegegraden auch viel Rechtliches dabei ist. Plus, du hast es ja vorhin schon gesagt, genau aus diesen Gründen wird der Schlaganfall gerne als Prüfungsfall genommen, weil man in jedem Kompetenzbereich tatsächlich was findet. Und auch im Kompetenzbereich 5, in den ganzen Expertenstandards und Bereichen, findet man etwas. Also in den pflegewissenschaftlichen Bereichen, nämlich unter anderem die Expertenstandards Mobilität, Sturzprophylaxe, Dekubitusprophylaxe. Also die kann man dort alle anwenden. Schmerz vielleicht auch. Es kann ja auch sein, dass durch diese Parese oder auch die Plegie vielleicht Schmerzen entstehen durch eine veränderte Haltung des Körpers, dass da ja leichte Kontrakturen entstehen können oder auch Spastiken sowie auch Verschiebungen. Also so eine Art wie so ein krummer Rücken oder so ein krummer
Übrigens gibt es
Oberkörper,
dazu
ne?
auch Studien, die hatten wir auch in der Reha-Klinik gemacht. Man denkt immer, dass die gar nicht so viel Schmerzen haben, weil die ja in der Lähmung keine Schmerzen empfinden. Die haben dann aber auch mitunter eine Fehlhaltung und dann tut ihnen die Muskulatur auf
Ja,
der
genau.
gesunden
Auf der
Seite
anderen
weh.
Seite weh,
Die
genau.
verspannt dann kriegen sie Kopfschmerzen und das ist dann das Signal, dass sie eigentlich
Ja.
ernsthafte Schmerzen haben und andere Schmerzen, also körperliche Schmerzen, äußern die gar nicht richtig durch die Lähmung und die Körperwahrnehmungsverschiebung.
Ja.
Und wenn man dann aber merkt, dass irgendwer Kopfschmerzen hat, heißt das eigentlich spätestens jetzt müsste man alle 6 Stunden mit einem Schmerzmedikament rangehen,
Ja.
damit die Muskulatur und der Körper sich wieder besser, also mit Schmerzen sich zu bewegen oder dann Bewegungen zu üben. In der Reha-Klinik haben die grundsätzlich eigentlich Schmerzmedikamente bekommen, damit sie auch besser die Therapieübungen mitmachen können und so.
Genau, weil das ja auch eine entspannte Grundhaltung voraussetzt. Genau. Also das sind auf jeden Fall pflegewissenschaftliche Bereiche und natürlich das komplette Bobat-Konzept, was ja pflegewissenschaftlich
Genau.
anwendbar ist, gehört hier mit hinein in den Kompetenzbereich.
Zahlreiche Assessment-Instrumente, Sturzrisikoerfassung nach Huhn, die Braden-Skala für die Dekubitus-Risikoerfassung, Schmerzerfassung, dann halt der BAD-Index sowieso grundsätzlich, um
Ja.
ständig immer mal wieder zu gucken, ob der Zustand sich verbessert hat, also eher in irgendwelchen
Braden-Skala.
Bereich selbstständiger ist. Genau.
Ja, also da sind wir gut aufgestellt. Okay. Das heißt, es ist schon relativ viel und ja, umfassend dargestellt und
Lecker, Pflege pur.
es ist Pflege pur, ganz genau. Und wahrscheinlich hat man auch noch eine bessere Besetzung auf der Reha, sodass man sich tatsächlich auch viel Zeit nehmen kann.
Ich
Beziehungsweise man kann.
enthalte mich meines Kommentars dazu.
Okay, gut. Aber auf jeden Fall ist schon mal das interdisziplinäre Team auf jeden Fall vor Ort. Das, glaube ich,
Genau.
erleichtert ein bisschen was.
Wir
Okay.
haben auch immer Therapiesitzungen gehabt, freitags um 1, wo Fälle vom Patienten richtig in Fallbesprechungen durchgesprochen wurden und um morgens 2 Übergaben gehabt, vom Früh- zum Nachtdienst und um 8 halt nochmal eine gesonderte Therapieübergabe
Okay, ja.
werktags. Genau.
So kenne ich das aber auch von der Frühreha, ja. So kenne ich das. Gut, ich habe nämlich noch einen zweiten Fall mitgebracht und wir können ja mal gucken, ob der ein bisschen anders ist, beziehungsweise ob wir da noch irgendwelche Zusatzinformationen haben. Und das ist die Frau
Sehr gut.
Sommer. Frau Sommer ist verheiratet und hat 2 Töchter. Diese sind bereits aus dem Haus. Sie ist Geschäftsführerin eines kleinen. Da die Auftragslage sehr häufig schwankt, hat sie auch einige Aufgaben aus der Buchhaltung übernommen. Zudem betreut sie öfter mal die Enkelkinder. Wenn sie sich vom familiären und dienstlichen Stress erholen möchte, geht sie in ihren Rosengarten. Auch dieses Frühjahr blühen die verschiedenen Rosen auf ihrem Anwesen wunderbar. Seit langem hat Frau Sommer einen Bluthochdruck, der sich schlecht regulieren lässt. Vor allem, wenn sie sich über ihre Enkelkinder oder dienstliche Belange ärgert. Dann steigt dieser über 180 zu 90. Zu Weihnachten vor 2 Jahren hat Frau Sommer eine Smartwatch von ihren Töchtern bekommen. Seitdem versucht sie zumindest am Wochenende 5000 Schritte pro Tag zu erreichen. Leider gelingt ihr das vor dem Hintergrund der Arbeitsbelastung nur selten. Heute hat sie sich aufgerafft, in ihren geliebten Garten zu gehen, obwohl sie sich seit einigen Tagen müde fühlt, heute Morgen schon einmal Schwindelgefühl hatte. Am Blutdruck kann es nicht liegen, denkt sie, der ist wieder einmal sehr hoch. Etwas Bewegung an der frischen Luft wird sicher nicht schaden. Plötzlich überfallen sie starke Kopfschmerzen auf der linken Seite und ebenso ein seltsames Gefühl, als wenn ihre Augen an unsichtbaren Fäden in die Richtung gezogen würden. Auf einmal fällt ihr die Gartenschere aus der rechten Hand und ihr Fuß knickt weg. Frau Sommer kann gerade noch ihren Mann rufen, der sofort den Notarzt verständigt, sie mit Kissen und Decke in die Seitenlage positioniert und sie zu beruhigen versucht. Sie nimmt alles nur noch wie im Nebel wahr. Als der Notarzt 10 Minuten nach dem Absetzen des Notrufs eintrifft, ist Frau Sommer nicht ansprechbar. Der Ehemann informiert den Notarzt darüber, was passiert ist und berichtet, dass der Mundwinkel auffällig hängt. Die Patientin wird in die Notaufnahme eingeliefert. Nach der ersten Diagnostik steht fest, es handelt sich um einen ischämischen Hirninfarkt links im Bereich der Arteria cerebri media. Es zeigen sich die Symptome einer Hemiplegie-Hemiparese rechts, der Mundwinkel hängt nach unten und bei Frau Sommer wird eine mechanische Rekanalisation durchgeführt. Anschließend wird sie umgehend auf die Intensivstation mit einer systemischen Lysetherapie behandelt. Insgesamt wird Frau Sommer 7 Tage intensivmedizinisch betreut. Sie hat keine weiteren Komplikationen, wie zum Beispiel ein Hirnödem entwickelt. Wegen eines akuten Harnverhalts hat die Patientin bei der Verlegung auf die neurologische Normalstation einen Blasendauerkatheter. Für Frau Sommer ist es nach 3 Wochen fast ein großer Erfolg, dass sie im Rollstuhl sitzen kann. Auch Gehübungen mit den Physiotherapeuten und dem Pflegeteam machen Fortschritte. Mit Unterstützung einer Pflegefachperson kann sie zur Entlassung bereits einige Meter gehen. Selbstständiges Gehen ist nicht möglich. Auffällig ist, dass Frau Sommer einen breitbeinigen, unsicheren Gang hat, Gangataxie, und auf der hemiplegischen Seite eine Knieinstabilität vorliegt. Ein selbstständiger Transfer ist auch bei der Entlassung in die Reha nicht möglich. Die Patientin kann sich nicht selbstständig aufsetzen. Die Arm-Schulter-Problematik ist stark ausgeprägt. Im Bereich des Beines kann die Patientin mit Kraftgrad 3 von 5 Bewegung gegen die Schwerkraft gerade noch möglich entlassen werden. Zudem liegt eine Fußheberschwäche vor. Auch diese Geschichte ist aus dem Georg Thieme Verlag und nicht von uns geschrieben. Und ein bisschen anders dargestellt. Zumindest sind ja auch wieder andere Fachbegriffe drin. Nämlich ein Fachbegriff, der mir sofort ins Auge gefallen ist, wo ich, glaube ich, auch kurz ins Stolpern gerade geraten bin oder mich verschluckt habe sozusagen, ist Arteria cerebri media.
Arteria ist ja Arterie und cerebri ist, also Cerebrum ist ja das Gehirn.
Ja.
Und media ist die Mitte, also ist die in der Mitte des Gehirns die
befindliche Arterie. Ja, genau. Genau, ansonsten haben wir hier sonst noch die gleichen ungefähren Symptomatiken. Also sie ist umgefallen und sie war dann aber nicht mehr ansprechbar. Der Mundwinkel hängt. Auch sie hat einen ischämischen Hirninfarkt und liegt länger auf der Intensivstation. Das heißt, ihr Schlaganfall wirkt jetzt auf mich von außen dargestellt dramatischer. Vielleicht liegt es
ja, daran, natürlich,
dass die Mittelarterie ja ist, die große.
Genau, die ist relativ groß. Die versorgt genau ja dann in der Mitte auch beide Gehirnhälften. Das
ja,
heißt
das ja
wahrscheinlich auch so, dass sie in beiden Gehirnhälften eine
Schädigung so
drin haben könnte. Und auf alle Fälle ist der Schaden garantiert größer, weil es ist auch ein größeres Gefäß, was da jetzt genannt wurde.
Ja.
Und was auch dafür spricht, sie hat eine Ataxie. Die passiert meistens nur bei sehr großen Schädigungen. Ataxie vom Fachbegriff ist ja die fehlende Ordnung. Das heißt, dass man hier das Gehirn kein richtiges Zusammenspiel mehr zwischen Muskulatur, quasi Gleichgewicht und Bewegungskoordination herstellen kann. Und das passiert nur bei großen Störungen. Und dann können die gar nicht mehr richtig Dinge zuordnen. Die können dann anfangen, sich auch mit dem Kamm die Zähne zu putzen, was man ja vielleicht manchmal auch von Demenz kennt. Aber die haben halt diese fehlende Ordnung, dass die nicht mehr richtig ihre Bewegung koordinieren können. Die können dann auch wirken wie besoffen, können auch so Parkinson-Symptome haben, dass die dann auch zittern zwischendrin. Und dass sie auf das Gleichgewicht nicht halten können und dann fallen die auch in der Regel immer so zur gelähmten Seite und können gar nicht richtig ihre Körpermitte finden. Und das Zusammenspiel der großen Muskelgruppen ist echt gestört, sozusagen, weil der
Okay.
Rückenmark dann noch nicht richtig angesteuert werden kann.
Und bei ihr steht jetzt zum Beispiel nicht Lysetherapie, sondern mechanische Rekanalisation. Ist das was anderes?
Da wird mit dem Katheter ja reingegangen, über die Leistenarterie bis nach oben oder über die Schlüsselbeinarterie, je nachdem, wie die Gefäße sind. Und man probiert es dann quasi durch so einen Katheter bis nach oben zu kommen und das dort zu lösen. Das klingt auch so, dass es eher ein Emboli war und kein Thrombus, weil größere Gefäße werden ja meistens durch eine Thrombose, die irgendwo anders im Körper entstanden ist, die hochwandert ins Gehirn und auf dem Weg dahin ja immer größer werden konnte, weil sie schön noch Plaque und anderen Dreck mitgenommen hat, der in den Gefäßen schlummert und somit ein großer Ball ist, der dann was verstopft und somit ja auch ein größeres Gefäß verstopft hat. Und da kann man eben mit Lyse schwieriger arbeiten, weil man sonst auch eine Blutung riskiert. Und da probiert man entweder richtig zu operieren, heißt Kopf aufschneiden, den Hirndeckel, so nennt man das, also den Knochen rauszunehmen und ranzugehen. So muss man eher auch bei Blutungen operieren, wenn man die stillen möchte. Und hier hat man den Katheter gewählt, dass man über die Halsschlagader rankommt und dann mit dem Katheter probiert, den Embolus abzutragen.
Okay. Klingt auch dramatisch und ich glaube, das erklärt auch später ihren Verlauf. Sie hat ja auch einen akuten Harnverhalt und erstmal einen Katheter, also einen Blasendauerkatheter. Und sie hat ja auch, wie du schon schilderst, diese massive Gangunsicherheit. Sie hat eine Hemiplegie und kann auch bis zur Entlassung in der Reha nicht wirklich selbstständig den Transfer durchführen. Und sie hat eine Arm-Schulter-Problematik, also dieses Hängen. Und diese schlechte Körperkoordination und diese Verformung, die ist auch schon vorhanden und eine Fußheberschwäche. Das heißt, sie kann ihre Füße auch gar nicht richtig kontrollieren, um
Das
selbstständig zu
klingt so,
laufen.
ja, bei einer Fußheberschwäche, das klingt so, als ob sie dann einen leichten Spitzfuß von der Intensivmedizin bekommen hat, weil dann haben die meistens auch so eine Restfußheberschwäche, die dann übrig bleibt, weil die zu lange auf einer Intensivstation gelegen haben. Was der große Unterschied ist, bei die chemische, das eine war, naja, relativ leichter durch eine Thrombose, der durchaus auch, wenn man viel eher hätte helfen können, vielleicht sogar ohne Symptome rausgegangen wäre.
Ja, der Herr Koch, ne? Ja.
Genau, und Frau Sommer hat definitiv einen großen, durch einen Embolus verursachten ischämischen Schlaganfall mit sehr massiven Auswirkungen und somit auch schwer therapierbar
Ja.
und jahrelangen Dauerfolgen davon,
Also
genau.
hier lese ich jetzt auch eher schon eine Symptomatik heraus, die gar nicht mehr von Angehörigen so richtig gepflegt werden
Nee.
könnte, ne? Also auf jeden Fall müsste das auch jemand sein, der sich da gut mit auskennt, wenn überhaupt. Das sollte aber schon eher die professionelle Pflege übernehmen.
Genau, also eine Ataxie ist auch meistens wirklich mit Verhaltensänderungen einhergehend. Wenn die so eine Koordinationsstörung haben und wie gesagt, die Großhirnrinde mit dem Rückenmark nicht richtig arbeitet und die dann auch massive Bewegungsstörungen haben, was sich ja hier vorwiegend in der Gangataxie äußert, aber dann haben die oft auch Verhaltensänderungen. Also die sind dann für die Angehörigen nicht so gut wiedererkennbar. Weiß ich gar nicht, stand irgendwo, ob sie rechts- oder linksseitig gelähmt ist?
Mal ganz kurz,
Doch
ob
rechts,
ihr, ob
doch
es
in der Mitte steht es bei der Arteria cerebri media, dass sie zeigt Symptome einer
rechts, ja,
Hemiparese rechts.
rechts,
Und einen
ja.
rechts hängenden Mundwinkel, also spricht ja auch für eine faciale Parese. Ja, naja, also wenn man linksseitig den Infarkt hat, vielleicht auch nochmal spannend, wir haben ja Pyramidenbahnen, die über Kreuz laufen. Das heißt, links Gehirnseite die Schädigung, dann ist rechts die Lähmung, hat unser Körper in der Biologie mit Absicht so gemacht, um sich halt zum Überleben zu sichern, auch bei Verletzungen und Traumata. Und deswegen wurde das über Kreuz in der Biologie mal so angelegt, dass immer über Kreuz das auch gesteuert wird. Und wenn ich jetzt rechts Schädigung habe, bin ich linksseitig gelähmt. Was interessant ist, wenn man linksseitig gelähmt ist und rechts die Schädigung hat, sind die meistens leichter therapierbar, weil die dann auch eher Verhaltensveränderungen haben, die eher harmonischer, schüchterner und ängstlicher sind, weil dort auch die Intuition liegt und so. Und die sind auch leichter therapierbar, weil die meisten Menschen Rechtshänder sind und rechts ja dann noch funktioniert. Und die aber linksseitig einen Infarkt hatten, sind meistens auch gequält da mit Sprachstörungen und Schluckstörungen, weil da das Sprachzentrum mitsitzt, dann ja auch Rechtshänder betroffen sind, weil rechts gelähmt dann ist und die sind meistens von der Verhaltensänderung eher aggressiver.
Okay, spannend, ja. Aber gut zu wissen, das erklärt wahrscheinlich auch nochmal viel. Kann man dann ja leider nicht ändern, aber man könnte sein Verhalten als Pflegekraft oder als Angehöriger ändern, indem man daran geht. Okay, wenn wir uns jetzt die Frau anschauen, haben wir da vielleicht eine andere Pflegediagnose? Wir gehen mal in die Kompetenzbereiche, die ja ungefähr ähnlich sind. Ich glaube, da haben wir jetzt, wenn dann nur nochmal individuelle Veränderungen durch Frau Sommer. Aber was würde denn bei ihr vielleicht auch schon Schwerpunkt sein? Auch die Mobilisation?
Naja, der hat einen unruhigen Gang. Das klingt ja schon mal so, als ob sie nicht rollstuhlabhängig wäre. Aber sie hat halt keinen selbstständigen Transfer. Wahrscheinlich ist es nicht so gut, dass sie überhaupt läuft, weil der ja nicht wirklich funktioniert und nicht beibringbar ist, weil die Ataxie heißt immer, dass das so zerstört ist, dass da von der Therapie mit schwer zu hindern ist, weil nicht richtig weitergeleitet wird. Kniestabilität liegt kaum vor. Also auch die Mobilität und die Sturzgefahr, weil sie wahrscheinlich auch immer wieder aufstehen wird, würde ich vermuten. Das klingt auch so, weil bei einer Ataxie haben die halt auch nicht diese nicht zwangsläufig diese Einsicht, dass sie jetzt nicht laufen sollte, weil es halt nun mal eine kognitive Störung ist, die ja auch damit einhergeht, dass man kognitiv vielleicht nicht so adäquat ist. Die kann sich auch nicht selbstständig aufsetzen, das heißt, sie kommt gar nicht richtig ins Sitzen. Arm-Schulter-Problematik und diese Fußheberschwäche, das klingt alles schon so nach beginnenden Kontrakturen. Also, dass sie vielleicht auch schon Kontraktur hat, das wäre bei ihr wahrscheinlich sogar nicht eher eine Prophylaxe, sondern eine Kontraktur, die behandelt werden muss. Da gibt es verschiedene Methoden, mit denen man die behandeln kann, mit passiven Bewegungsübungen wie mit aktiven, sowie aber auch mit Schienen über die Schulter. Sozusagen, da brauchst du Hilfsmittelberatung, dass sie eine spezielle Schulter-Armschiene braucht.
Ja, aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch, ich weiß, du rennst nur an den nächsten Kompetenzbereich.
Ich renne da schon rüber in den nächsten.
Ja, macht ja nichts. Das ist ja auch wichtig.
Also vorwiegende Pflegeproblem ist eindeutig die Mobilität.
Ja,
und die
das sehe ich auch so.
Gefahr, die ja auch, wenn jemand nicht ganz adäquat ist, höher ist, gerade weil sie ja sich nicht gut selber bewegen kann. Ein Selbstversorgungsdefizit auch, so wie der Vorgängerfall. Und sie scheint eine beginnende Kontraktur zu haben. Also keine Kontrakturprophylaxe, sondern hier schon definitiv Probleme, die vorhanden sind, die behandelt werden müssen. Ja, das sind so die drei wichtigsten, die mir jetzt aufgefallen sind erstmal.
Ja, okay. Fällt dir denn außer bei, also fällt dir noch was zusätzlich zum Kommunikationsbereich ein? Oder das, was wir bei Herrn Koch gesagt haben, müsste ja auch auf Frau Sommer übertragbar sein? Können wir
ja, also steht nirgendwo, glaube ich, dass sie eine Aphasie hat. Doch relativ unwahrscheinlich, weil die, muss man wieder Anatomiewissen haben, weil die Arteria cerebi media ist ja in der Mitte und die Sprachzentren liegen seitlich außen bzw. hinten am Hinterkopf. Wenn man mehrere Sprachzentren einmal zur Schriftsprache, zum Lesen und zum Wortlaut und zum Hören, also wenn man verschiedene Sprachzentren, so dass der Ort, wo die Schädigung war, also die Verstopfung war, nicht dafür spricht, dass sie eine Sprachstörung hat.
Okay, das ist ja schon.
Aber sie hat eine Ataxie, also würde sie wahrscheinlich kognitiv, also die kann sprechen, wahrscheinlich ganz normal, aber das heißt ja nicht, dass sie adäquat versteht.
Was sie allerdings, okay. Und wahrscheinlich muss man hier auch nochmal einen tieferen Beratungskontext legen, weil ja hier schon Probleme da sind. Also man müsste jetzt diese individuellen Probleme, die wir gerade aufgezählt haben, wahrscheinlich nochmal näher erläutern, nochmal beraten zu, nochmal informieren zu und aufklären zu, zumindest bei ihr und auch den Angehörigen.
Genau.
Ansonsten sehe ich genau das Gleiche tatsächlich. Und im interdisziplinären Team, da sehe ich auch exakt das Gleiche. Also das hast du schon geschildert. Hier ist der Physiotherapeut jetzt wahrscheinlich am aufwendigsten oder die Physiotherapie ist wahrscheinlich am aufwendigsten bei ihr. Vielleicht sollte da ja auch häufiger mal erscheinen bei ihr zu Hause oder auch im Pflegeheim, je nachdem, wo sie dann nach der Entlassung landet. Also da
ist mit der Beratung auch intensiver, weil ich habe hier gerade nochmal rüber gelesen. Sie hat einen akuten Harnverhalt, der nicht weiter aufgelöst wurde und anscheinend einen dauerhaften Blasendauerkatheter, wo sie ja dann auch hierzu noch eine dauerhafte Behandlung braucht. Und wenn ein Harnverhalt schon so vorhanden ist, ist es auch unwahrscheinlich, dass das wieder trainierbar ist. Also man könnte gucken, ob man da nochmal zieht und Toilettentraining macht. Was auch schwierig ist, wenn sie schwer im Transfer ist, weil sie sich ja nicht richtig aufsetzen kann und so, dann ist es ja auch immer schwierig, überhaupt einen Toilettentransfer zu machen, wenn die dann nicht gerade auf der Toilette sitzen bleiben können, weil die dann immer wieder an sich zusammenfallen.
Ja, dann vielleicht
Scheint
dann das
schon so,
auch.
dass sie gar nicht richtig auf Toilette mobilisierbar ist, anhand der Beschreibung jetzt
Ja,
sozusagen.
genau. Also wahrscheinlich muss man da auch ein bisschen mehr Hilfsmittel organisieren und da kommen wir schon in den nächsten rechtlichen Bereich. Also auch
Genau.
hier steht ganz klar wieder Verordnung von Hilfsmitteln, Sachleistungen, Pflegegrad im Vordergrund. Hier muss, wenn sie zu Hause bleibt, sehr viel umstrukturiert werden, dass sie auch tatsächlich wieder Dinge alleine machen kann. Und diese Unsicherheit, gerade sitzen zu können oder generell einfach die Stabilität, die nicht vorhanden ist, entweder muss man sie stabil bekommen und es muss erlernbar sein, oder man muss halt Hilfsmittel versuchen zu ermöglichen. Und das geht nur über Verschreibungen, Anträge und ja.
Genau. Also je länger sie in der Reha ist, da stand ja dann auch irgendwie, dass sie nach langem Üben irgendwie einige Meter gehen kann, zwar mit Unterstützung, aber irgendwie nicht richtig selbstständig in den Sitz oder in den Stand kommt. Muss man gucken. Ich weiß auch nicht, wie sie überhaupt, sie hat zwar zwei Töchter, wird irgendwie gesagt, ob die überhaupt helfen können. Ist dann die nächste Frage. Oder ob sie eher in betreutes Wohnen oder
Ja.
ähnliches entlassen wird.
Nein, sie hat
Das
halt einen
steht jetzt hier
Ehemann, der
nicht
ist ja noch
richtig.
da.
Genau.
Genau. Also auf jeden Fall muss eine professionelle Pflege mit ran. Das ist schon mal ganz wichtig.
Sie
Ja.
braucht auch zahlreiche Hilfsmittel, wie
Ja.
ja bei
Ja.
der Schulter-Arm-Problematik,
Ja.
also Schulter-Arm-Polster. Sie braucht für die Fußheberschwäche spezielle Schuhe oder eine Schiene. Sie braucht einen Rollator und einen Rollstuhl oder andere Gehhilfsmittel. Sie braucht eine Aufstehhilfe, wenn sie nicht selber sich aufstehen kann. Da gibt es ja auch spezielle Betten, die man so fahren kann, dass man dann quasi fast
Ja, genau,
steht.
ja, die kenne ich, ja, aber die sind sehr teuer. Oh, das ist,
Ja.
also die zu bekommen, das ist schon toll. Also es wäre toll, aber wow, ja.
Unwahrscheinlich, weil sie nicht mehr, ich glaube, die ist Rentnerin schon.
Nee, das nicht. Sie hat tatsächlich noch ein kleines Business, also sie arbeitet auch noch. Also das Alter steht hier nicht wirklich drin. Ich vermute, dass sie aber auch kurz vor der Rente ist, also
Bei noch
wäre.
arbeitsfähigen Personen, die vorher in Arbeit standen, sind die großzügiger an der Pflegekasse oder an der Krankenkasse. Man kann manche Sachen ja auch bei der Krankenkasse beantragen. So wie bei der Rentenkasse, weil man durch bestimmte Sachen dann ja auch eher sagt, die gehen dann vielleicht wieder in Arbeit oder
In Brot
könnten.
und Lohn und Lohn und Brot,
Genau.
genau, ja, genau. Ja, also mal schauen, ob das klappen könnte. Und ich glaube, der letzte Bereich, der ist ähnlich dargestellt wie bei Herrn Koch. Also wir haben unsere pflegewissenschaftlichen Assessments, wir haben das BOBAT-Konzept, was wir nutzen können. Wir haben die
Genau.
Expertenstandards, die wir nutzen können. Also da ist das tatsächlich ziemlich ähnlich. Hier sind kleine individuelle Dinge, die sich unterscheiden von Herrn Koch, aber im Großen und Ganzen, das, was wir auch schon erwähnt haben, das lässt sich auf fast alle Schlaganfallpatienten umwälzen sozusagen. Ja, okay, sehr schön. Also sehr spannend. Ich glaube, du hast heute neurologisch auch noch mal ganz viel dargestellt und so spannende Sachen erzählt, wie wo liegt das Sprachzentrum und so weiter und so fort oder was ist mit dem
Ja.
Verhalten. Das ist, glaube ich, wahnsinnig spannend für Angehörige, aber auch für die Auszubildenden, dass sie da noch mal tiefergehend informiert
Auch
darüber sind.
was vielleicht auch noch wichtig ist, was ich auch gerne noch sagen wollen würde, es gibt immer mehr Kinder, die Schlaganfälle haben durch mangelnde Bewegung, also Adipositas, Übergewicht und Fehlernährung, sowie auch junge Frauen durch Ovulationshemmer und
Ja,
auch
ja.
Ovulationshemmer ist die Pille, ja, die Verhütungsmittel. Und das macht wirklich echt viele Schlaganfälle bei vielen jungen
Ja,
Frauen.
also da muss unbedingt an jede Frau, also das wissen halt viele Frauen gar nicht und ich selber bin ja auch bei einer Frauenärztin und ich nehme ja auch Ovulationshemmer seit Jahren, Jahrzehnten. Oh Gott, man klingt schon so alter durch. Und ich glaube, ich wurde auch noch nie aufgeklärt. Also das habe ich alles durch mein eigenes medizinisches Wissen oder durch die
Genau.
Ausbildung erlangt. Aber so, wie man aufgeklärt werden muss, so habe ich das tatsächlich noch nicht erlebt. Und da würde ich mir
Sollte
einfach
jemand mal sagen, mit
wünschen.
Beginn meiner neurologischen Karriere habe ich meine Verhütungsmittel umgestellt auf
Ja.
chemische, weil ich dann auch viele Fälle gesehen habe und mir dachte, mein Gott, die ist so alt wie ich. Hilfe.
Ja,
Ich glaube,
okay.
ich nehme keine Pille mehr.
Ja, also es gibt da eben auch die Risikofaktoren, genau, richtig, ja.
Genau.
Okay, Liane, willst du, obwohl du heute schon sehr viel erzählt hast, aber willst du noch mal eine kurze Zusammenfassung hinlegen?
Ach du Jemine, also ja, der Schlaganfall mit den entsprechenden Konzepten, also dem Bobart-Konzept, hier kann man ja auch die Kinästhetik kombinieren, sowie aber auch die basale Stimulation sich vielleicht nochmal angucken. Dazu ist ein sehr komplexes Krankheitsbild, kommt sehr häufig in Abschlussprüfungen in der Pflege vor, schriftlich sowie vielleicht auch mündlich. Wir haben ein bisschen zum Krankheitsbild an sich erzählt, wie es entsteht, einmal durch Durchblutungsstörungen und einmal kann es durch Blutungen entstehen, also die chemisch Schrägstrich, die andere Form ist hämorrhagisch. Dann hatten wir zwei Fallbeispiele. Einer, der eher durch eine Thrombose und Kleine ausgelöst war, von dem Herrn, mir fällt ist der Name
Herr
entfallen,
Koch.
Herr Koch, genau. Wir haben dann hier den Kompetenzbereich 1, der auch vorrangig die Mobilisation und die Sturzgefahr gesehen, sowie die Selbstversorgungsdefizite durch die Sprache und im Essen, sowie Selbstversorgungsdefizit in der Körperpflege, einen hohen Beratungsbedarf für die pflegenden Angehörigen, weil sie nach Hause gehen und braucht dann auch Beratung zum Bobart-Konzept, haben dazu viel erzählt und grundsätzlich Beratung zu Hilfsmitteln und zum Pflegegrad, würde wahrscheinlich einen sehr hohen Pflegegrad bekommen, somit waren wir da ja schon fast auch im gesetzlichen Bereich. Sämtliche Therapieberufe sollten vielleicht einmal die Woche bei Ihnen zu Hause trotzdem noch erscheinen, wie Logopädie für Sprachstörungen und Schlucktraining, Ergotherapie für die Abläufe trainieren, zum Beispiel selber anziehen, Physiotherapie für die Mobilisationshilfe, auch Transfer beibringen der pflegenden Angehörigen, dass man rückengerechter arbeiten kann. Dann hatten wir sehr, sehr viel im Gesetz. Wir können hier alle runterrattern, was das SGB hergibt. SGB 11 auch für die Pflegeversicherung und Pflegegrad und Behindertengrad, Betreuungsrecht und so weiter und so fort, Hilfsmittelberatung, Wohnraum, Umgestaltung und. Kann man sehr viel rechtliches Wissen unterbringen und haben in der Wissenschaft auch sehr viel, weil ja die immer sehr viel Pflege brauchen. Wir haben ja eine erhöhte Kontrakturpneumonie, Dekubitus und weiß der Geier was für Gefahr. Also die sind ja immer sehr gefährdet, auch Folgeerkrankungen zu bekommen und ist auch statistisch nachgewiesen, dass Schlaganfallpatienten meistens 5 Jahre nach Schlaganfall versterben an Komplikationen, wie eine Aspirationspneumonie zum Beispiel, also durch Verschlucken ausgelöste Lungenentzündung. Also die brauchen gute Pflege und brauchen deshalb sämtliche Expertenstandard und Assessment-Instrumente. Ich glaube, da hattest du ja Mobilität genannt, Dekubitus, Sturz, Schmerzen, Assessment-Instrument, Warteindex, um zu gucken, wie fit oder ob die selbstständiger werden und dann halt jede Menge andere. Das können wir genauso übertragen auf die Dame, auch wenn die einen schlimmeren Schlaganfall hatte, nämlich einen, der höchstwahrscheinlich eher durch eine Embolie ausgelöst wurde und dadurch eine viel höhere Schädigung hatte, aber am Ende ja teil selbstständig gelaufen ist, also mit Unterstützung. Und da hatten wir ähnliche Pflegeprobleme. Die hatte aber auch hier wahrscheinlich schon ein paar Kontrakturen, so wie sie es gelesen hat. Kann man nicht genau sagen, aber das las ich so, sodass die Kontraktur bei ihr vielleicht noch ein bisschen vorrangiger war. Ansonsten war das Gleiche, könnten jetzt hier die gleichen Sachen nehmen.
Ja, ganz genau. Sehr schön zusammengefasst. Das Ganze bekommt ihr ja auch wieder auf den Social Media Kanälen dargestellt. Wir posten ja immer das Fallbeispiel oder die Situation und wir posten dann auch immer die Lösungen und die Zusammenfassung als Service für euch sozusagen auch. Und wir möchten uns für das Zuhören bedanken, für das Feedback bedanken. Wir freuen uns immer darüber, Nachrichten von euch zu lesen. Hört uns weiter fleißig. Ihr könnt uns folgen bei TikTok, Instagram, Facebook und Tatortpflege minus oder unterstrich der Podcast. Ja, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, außer bis bald.
Ja, bis bald und danke fürs
Tschüssi.
Feedback.
Danke, ciao.
Tatort Pflege.